Wir können in die Zukunft gucken, also bis zum 30. September geht das, glaube ich, relativ einfach. Man kann auch weiter in die Zukunft gucken, ins Jahr 2028, dann wird es vielleicht ein bisschen schwierig. Darüber werden wir auch reden, inwiefern das schwierig wird, aber erstmal stelle ich unseren Gast vor. Ein Mann, dem wir großartige und wichtige Filme zu verdanken haben, wie zum Beispiel 2001 Black Box BRD, in dem er die Geschichten des Bankers Alfred Herrhausen und des RAF-Terroristen Wolfgang Grams erzählt, oder Die Spielwütigen. Das war eine wunderbare Langzeitstudie von vier Schauspielschülern an der Ernst Busch. Oder zuletzt eben das viel besprochene und auch gefeierte Kinoporträt von Josef Beuys. Herzlich willkommen, Andres Feil.
Ja, hallo, guten Abend.
Sie waren, glaube ich, jetzt auch wahrscheinlich viel auf Tour mit Beuys, oder?
Also ich war jetzt gerade in der Ukraine, in Odessa, und davor auch, ich glaube, auf vielleicht 20 Festivals, und 20 kommen noch.
Aha, wie ist das in der Ukraine, Odessa, wie kennt man da, natürlich, ich meine, das kunstbeflissene Volk kennt natürlich auch Josef Beuys, aber wie wird da mit so einem Film umgegangen?
Anders ich glaube, für viele war dann erstmal die Frage, Beuys, wo bleiben die Girls? Aber, aber wenn die Leute, die den Film gesehen haben, ich glaube, dass die sehr viel damit anfangen konnten, weil die Fragen, die Beuys stellt, dann doch auch ihre sind. Ja. Nämlich die Auseinandersetzung, was ist Demokratie? Ich meine, so eine Frage ist natürlich in der Ukraine, brennt da nochmal ganz anders unter den Nägeln. Die Frage, was Kunst bewirken kann, ja, in so einer Gesellschaft, also die politische Kraft von Kunst. Und da ist Beuys einfach ein sehr starker Protagonist und sehr gegenwärtig. Und ich habe so den Eindruck gehabt, ich bin Tage später noch darauf angesprochen worden, auf der Straße. Odessa ist jetzt auch nicht so groß wie Berlin, also ja, deshalb ist es jetzt vielleicht nicht so verwunderlich, da auf der Straße angesprochen zu werden. Aber es hat die Leute beschäftigt.
Ja, und wird sie weiter beschäftigen? Also der Film, der wirklich auch nachhalt, das wer noch nicht gesehen hat, also unbedingt angucken. Sie sind Filmemacher, Sie sind Dokumentarfilmer. Wir haben Sie heute als Theatermann auch eingeladen. Aber Dokumentarfilm vielleicht erstmal noch. Es gab vor einer Weile das Dokumentarfilmfestival in Stuttgart, vor einem Monat ungefähr. Da sind Sie mit ein paar Kollegen aufgestanden und haben mal eine Ansage gemacht. Worum ging es da, beziehungsweise was hat Sie umtrieben?
Die Ansage ist eine ganz einfache, dass wir festgestellt haben, dass im Vergleich zu anderen unsere Honorare extrem niedrig sind. Wir haben einfach mal eine Umfrage gemacht von den 12, die da nominiert sind, also oder waren 12 Regisseure. Und angesichts, sagen, auf der einen Seite des Verhältnisses, wie viele Arbeitstage waren da, und auf der anderen Seite, was waren Entlohnung, ist das Durchschnittsgehalt ungefähr 110, 120 Euro pro Tag. Und wenn man das vergleicht mit Cuttern oder mit anderen, dann ist es einfach extrem wenig. Gleichzeitig ist aber der Anspruch ja da, dass wir solche Filme brauchen, solche, ja, Dokumentarfilme, dass sie produziert werden sollen. Und gute Arbeit braucht eben auch die richtige Bezahlung, sonst kann man nicht auf der einen Seite ein Niveau einfordern und das eben nur mit Selbstausbeutung realisieren. Ja. Und diese Art von Selbstausbeutung stößt irgendwann auf, wenn es über Jahre oder Jahrzehnte geht, und es muss geändert werden. Ich glaube, da sind
von wem muss das? Ist das ein politisches Problem oder müssen die Anstalten?
Das ist erstmal auch ein Problem, zum Beispiel hier von den Sendeanstalten, dass eben sehr viel Geld woanders ausgegeben wird und dass es nur mit einer Umverteilung geht. Also wenn man sagt, man will diese Filme haben, man will Dokumentarfilme jetzt im Fernsehen weiter auch als wichtigen Programmpunkt, jemand hat mal gesagt, als DNA der öffentlich-rechtlichen Sender, dann müssen entsprechend Budgets auch zur Verfügung gestellt werden, dass eben eine Honorierung erfolgt, die dem entspricht, dass man eben nicht noch zwei oder drei andere Jobs nebenbei machen muss.
Aha, ist das in anderen Ländern anders? Also geht man nur hier in Deutschland so stiefmütterlich mit dem Genre um?
Ich glaube, das ist eine generelle Herausforderung in sehr vielen Ländern. In Deutschland kann man ja sagen, gibt es noch Fernsehanstalten, die überhaupt noch solche Filme produzieren? Also das muss man durchaus auch positiv sehen, aber wichtig ist eben, dass man, wenn man es als Kulturgut ernst nimmt, dann muss es auch bezahlt werden.
Mhm. Neben mir sitzt nach wie vor Andres Feil, Dokumentarfilmer, aber auch Theatermann. Über die Dokumentarfilmseite haben wir gerade gesprochen. Sie haben auch immer wieder ich weiß nicht, ob Sie es so dokumentarisches Theater, ob Sie es so nennen würden, aber Sie haben immer auch Theater mit dem Finger auf die Wunden der Zeit gelegt, ne, gemacht. Also zum Beispiel Himbeerreich, ich weiß nicht, 2012 war das? Das
13,
war,
ja.
13, also aus 1400 Seiten Interviews mit 24 ehemaligen Bankvorständen. Der Reiz, solche Themen auf die Bühne zu bringen, ist das so gleichbedeutend mit dem, was Sie dann als Dokumentarfilm auch gerne machen?
Also es sind ja Themen, die eben schwierig sind, als Dokumentarfilm zu machen, weil zum Beispiel jetzt diese Bankvorstände nicht bereit gewesen wären, vor eine Kamera zu treten. Die stehen da unter großem Druck, die haben Angst, Privilegien zu verlieren. Und von daher ging das nur anonym. Und da ist dann die Theaterbühne eben auch der richtige Ort dafür.
Ja. Nun reden wir über den 16. September. Da gibt es ein Labor, wird ein Labor eröffnet am Deutschen Theater. Titel: Welche Zukunft? Fragezeichen. Worum geht's da?
Da geht es genau um unsere Zukunft. Da geht es um die nächsten 10 Jahre. Und eben eine der Konsequenzen aus den vielen Gesprächen, nicht nur jetzt mit Bankvorständen, ist, dass eine neue Krise nicht nur möglich ist, sondern auch sehr wahrscheinlich. Wenn man mit Leuten spricht, die in den Entscheidungsgremien sind, die sagen, wir haben viel zu viel Geld, was um den Erdball pumpt, und zwar losgelöst von der eigentlichen Produktion, also ungefähr, ich meine, die Zahlen 700 oder 500 Billionen kursieren hier um den Erdball, und wir haben eine Produktion ungefähr von 70 Billionen. Das heißt also 7-mal mehr an Geldmengen pulsieren um den Erdball. Und die vermehren sich immer weiter aus sich selbst. Und das ist eine Frage der Zeit, wann gibt es Blasen? Und wir haben es ja erlebt, 2008, 2009, wenn so eine Blase platzt, dann ist es nicht nur für die, die Geld investiert haben, schlecht, sondern vor allem die, die vielleicht gar kein Geld haben, weil die plötzlich in eine Rezession stürzen und die Arbeit verlieren oder der Staat eben dafür aufkommen muss. Und aus dieser Erfahrung heraus, wenn das so möglich ist, wahrscheinlich ist, haben wir gesagt, wir möchten die nächste Krise nicht dann bearbeiten, wenn sie passiert ist, dass wir dann wieder Gespräche machen mit Verantwortlichen, sondern wir gehen in die Zukunft, wir gehen in das Jahr 2026, setzen da eine Krise an und gucken dann 2028 auf diese Krise, aber eigentlich mit dem Hauptgedanken, was war eigentlich 2017? Was hätte man da tun können? Also was hätten wir tun können, wenn wir das alles schon gewusst hätten?
Ja, also Labor, das klingt ja auch sehr, sehr wissenschaftlich. Man legt etwas, ein Objektträger und ein Mikroskop und guckt genau, was da ist. Also das ist zum Beispiel ein Labor. Wie kann man sich ein Labor, ein Zukunftslabor in dem Zusammenhang vorstellen?
Das ist, glaube ich, jetzt nicht nur wissenschaftlich, sondern im Prinzip ist es offen für jeden, ja, der neugierig ist, der Fragen hat. Es sind jetzt da nicht nur Ökonomen, die Szenarien entwerfen, also was wird da genau passieren, sondern das Potsdamer Institut für Klimaforschung ist dabei, dann sind aus Oxford kommen Menschen, die sich mit Nahrung und Nahrungsproduktion beschäftigen. Wie ändert sich das, wenn das immer weiter in Monopole wandert, wenn ganz wenige entscheiden, was angebaut wird und was dann passiert eben, wenn plötzlich Nahrungsmittelknappheit entsteht oder aus einer Rezession heraus die Nahrung nicht mehr da ankommt, wo sie gebraucht wird. Also ganz unterschiedliche Themen, die werden in Workshops angeboten. Jeder kann sich da mit anmelden, mit beteiligen, und dann legen wir diese Szenarien zusammen zu einem Zeitstrahl. Also welche wesentlichen Ereignisse werden bis 2026, bis zu dieser Krise und kurz danach passieren? Und das ist für uns die Vorlage, die eigentliche Frage zu stellen, nämlich am Ende dieses Labortages am 16. September im Deutschen Theater, wer ist eigentlich verantwortlich für all das? Das heißt, mit der Verantwortungsfrage kann man natürlich dann in den Untersuchungsausschuss, in den fiktiven Untersuchungsausschuss 2028, das ist das Theaterstück, auch die Leute einladen, vorladen oder zumindest sie fiktiv einkreisen. Aha. Weil wir wollen im Prinzip, wollen wir die Frage stellen, was können wir heute anders machen? Und dafür geht es um die Frage, wer ist heute eigentlich dafür verantwortlich, was vielleicht in 5, 6, 7, 8 Jahren in die Krise führt?
Also wenn so jeder nicht so richtig über seinen eigenen Tellerrand hinausguckt, also man erwischt sich ja selbst, oder ich mich zum Beispiel auch dabei, dass ich immer sage, wie das Kaninchen vor der Schlange sitzt und sage, ja, was kann ich denn tun? Nun ist die Frage, man kann Szenarien entwerfen und diskutieren, aber was kann man wirklich tun?
Also ich glaube, es geht erstmal darum, sich überhaupt damit zu beschäftigen. Also wir erleben ja tagtäglich immer Überraschungen. Zukunft ist immer anders und gleichzeitig beunruhigend. Es gibt ein großes Unbehagen. Was wird mit der EU sein? Was mit der Klimaentwicklung sein? Und so weiter. Aber das Entscheidende ist, glaube ich, erstmal, wenn wir versuchen, etwas zu begreifen, etwas davon zu wissen, dann können wir es auch ändern. Also es geht eigentlich um den ganz einfachen Frage, um die Frage der Gestaltbarkeit von Wirklichkeit, von Gesellschaft. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir eben jetzt nicht nur Sandkörner sind, die irgendwie durch den Wind hin und her geschoben werden, also sprich durch die Geschichte oder durch Menschen, die Einfluss und Macht haben, sondern selbst in der Lage sind, Wirklichkeit zu gestalten, dann ist das, glaube ich, ein ganz guter Ansatz, so ein Labor mal auszuprobieren.
Ja, das wird über 2 Jahre, glaube ich, gehen. Ne?
Das Labor ist nur ein Tag.
Ach, das ist nur ein Tag, aber das Projekt.
Das Projekt geht über 2 Jahre, richtig. Ja. Da ist eben ein Jahr später das Theaterstück dann. Also dafür ist das ja alles die Grundlage, dieser Labortag. Und dann gibt es irgendwann nochmal eine Art von Auswertung in Form von einer Konferenz oder Symposium 2020.
Aha, das ist also
ein langen Atem.
Ja, werden Sie das dann inszenieren?
Also das Stück werde ich inszenieren.
Aha, okay.
Ja, das entwickeln wir zusammen aus den Materialien, ja, die wir jetzt an diesem Labortag dann zusammentragen. Und zu diesem Labortag ist jeder eingeladen. Also wir haben eine Website.
Ja.
Die heißt www.welchezukunft.org, wenn man da drauf geht, da werden die Workshops beschrieben und da gibt es auch eine Möglichkeit, sich anzumelden. Kostet nichts. Das Einzige ist Zeit mitbringen, das geht immer den ganzen Tag, und Neugierde. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
Also das sollten Sie, ich habe das heute mal gemacht, diese Website besuchen. Also da wird man schon so einen Sog von Zeit und Zukunft gezogen und kann verschiedene Szenarien sich angucken, denn es ist sehr, sehr spannend. Ich sage die Adresse nochmal, welchezukunft.org. Andres Feil ist der Initiator dieser Geschichte und
zusammen mit Jutta Doberstein und einer ganzen Gruppe von Menschen, die da jetzt mitziehen und dran arbeiten.
Ja, am 16. September, also wenn Sie auf die Seite des Deutschen Theaters gehen, da steht es auch, am 16. September findet also dieses Labor mit 13 Workshops statt. Vielen Dank, dass Sie da waren, Andres Feil. Danke für Ihre Filme, für Ihre Theater, für diese Ideen. Schön, danke schön.
Ja, danke für die Einladung.